Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Ich bin der Lukas Greger, ich komme aus Metzingen. Den Joab kenne ich ziemlich gut, den Benny, ich bin mit denen ja lange in der Gemeinde gewesen. Genau daher der Kontakt. Genau. Ich hatte vor einigen Jahren so ein Erlebnis, was sehr eindrücklich war, was sehr gut zu dem Text von heute passt. Ich habe damals in einem Kinderheim gearbeitet, da waren Ferien, da waren nur 2, 3 Kinder da. Dann haben wir beschlossen, wir fahren zum Mittagessen zum Burger King. Und für die Kinder war das immer Highlight, zum Burger King zu fahren. Haben wir ein Handy rausgeholt und haben diese App aufgemacht und geschaut, welche Burger wollen wir denn haben. Weil da gibt es immer so Angebote beim Burger King. Und ich mag den Whopper richtig gern. Und dann hat man auf diesen Bildern da gesehen, so ein richtig schön fluffiges Brot und dann so ein richtig gut angebratenes Steak in der Mitte und diese Tomaten haben rausgeguckt und dann, also Tomaten auf dem Burger sind für mich Pflicht und so Salat und die Soße und es sah einfach richtig, richtig gut aus. Und wenn ich es so angeguckt habe, ist mir schon so das Wasser im Mund zusammengelaufen und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Burger, den wir dann holen. Dazu noch diese Pommes, die so aus dieser Schachtel nur so rausquillen, was einfach, ja, es sah einfach richtig gut aus alles. Und die Kinder haben es angeguckt, die haben sich sehr gefreut auf diese Burger. Dann sind wir losgefahren im Auto, so 20 Minuten dahin, haben diese Burger geholt und haben gedacht, ja komm, wir essen lieber daheim, weil da essen ist immer nicht so cool. Und die eingepackt sind zurückgefahren und dann haben wir diese Burger, da waren wir im Heim wieder, haben die ausgepackt. Und dann waren wir, ja, das war dann irgendwie nicht so wie auf dem Bild. Den Burger, den ich dann in der Hand hatte, das war nicht mehr so ein ganz fluffiges Fladenbrot, sondern eher so ein bisschen, also ein Brot, eher ein bisschen lätschiges Burgerbrötchen. Und man hat auch gar nicht so die Soße und auch keinen Salat und keine Tomate gesehen, sondern eigentlich eher so nach vorne geklappt und die Soße war mehr neben dem Burger als in dem Burger. Und das Steak war auch nicht so richtig. Salat war da, aber der hat eher so rausgeguckt, also nicht so schön rausgeguckt, sondern eher so, der hing eher so runter. Das heißt, ja, ich habe es angeguckt. In meiner Vorstellung hatte ich diesen Burger von dem Bild. Aber was ich in der Hand hatte, sah irgendwie ganz anders aus. Die Realität, die ich in der Hand hatte, die hat auf einmal nicht mehr meinen Vorstellungen entsprochen, die ich so in meinem Kopf hatte. Und es passiert oft im Leben, dass wir in die Realität reinschauen und dass die Realität uns trifft und ganz anders ist als das, was wir in unseren Vorstellungen haben, das, was ich in meinen Vorstellungen hatte. In dem Fall war das sehr, was nicht so Großes, eher Banaleres und doch war man irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube, in wichtigen Dingen in unserem Leben kommt es auch vor, dass wir Vorstellungen haben, aber die Realität auf einmal eine ganz andere ist und wir dann sehr enttäuscht sein können und es uns sehr entmutigt. Da bin ich jetzt schon gesagt, wir möchten uns heute einen Text aus Haggai anschauen, wo es genau darum geht, wo Gottes Volk genau so eine Situation hat, wo die Realität vor ihren Augen anders ist als das, was sie in ihrem Kopf haben, in ihren Vorstellungen haben. Im Jahr 520 vor Christus, dort gibt Haggai Gottes Volk Botschaften von Gott weiter. Die Menschen dort sind zurückgekehrt aus der Gefangenschaft, aus dem Exil. Und das Buch Haggai ist in mehrere Botschaften eingeteilt. Die erste Botschaft, die finden wir im ersten Kapitel. Und dort spricht Gott zu seinem Volk und Gott fordert sie auf und sagt, macht euch daran, mein Tempel zu bauen. Er fordert sie auf, sich wieder um Gottes Haus zu kümmern und dem wieder die erste Priorität zu geben. Gottes Volk hat es vernachlässigt, die haben sich mehr um ihre eigenen Häuser gekümmert und Gott spricht sie an und sagt, macht wieder, dass ich an erster Stelle bin. Dann, 23 Tage nach dieser Botschaft, spricht Gott was Ermutigendes rein und sagt, ich bin bei euch. Und es soll sie stärken, es soll ihnen wieder Mut geben. Und dann steht auch in Vers 13, Kapitel 1, Vers 13, erweckt er den Geist von dem Zerubabel, von dem Statthalter und auch von dem Hohepriester. Und das Volk macht sich an die Arbeit und baut Gottes Tempel wieder auf. Und dann kommen wir in Kapitel 2, das ist dann 27 Tage später, finden wir die dritte Botschaft und um die soll es heute gehen. Und ich möchte den Text einmal vorlesen. Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester und zu dem Rest des Volkes, und sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun, sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gott ermutigt sein Volk. Und wir finden in diesem Text drei Wahrheiten, und die wollen wir Stück für Stück durchgehen. Die erste ist, Gott sieht sein Volk. Dann Gott ist bei seinem Volk. Und das letzte ist, Gott wird sein Volk retten. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Das sind die ersten drei Verse, Gott sieht sein Volk. In Verse 1 und 2 finden wir diese Zeitangabe, also 27 Tage später. Und wir finden auch die Adressaten. Es geht speziell, die Botschaft geht speziell an den Serubabel, dann an den Jeschua und an den Rest. Also es geht dann doch irgendwie auch an alle, aber besonders an die, die in der Verantwortung stehen. Zum Beispiel in Kapitel 1:1 geht die Botschaft nur an den Serubabel und an den Jeschua, und in Vers 13 geht es nur an das Volk und hier wieder an alle. Also Gott spricht alle an. Hier spricht er die Situation an. Jetzt können wir fragen, ja, wie ist denn die Lage dort in Jerusalem? Wie geht's den Menschen dort? Wie kommen sie denn voran mit ihrem Tempelbau? Und wir können anhand dessen, was Gott sagt, können wir so Rückschlüsse ziehen. Gott stellt drei Fragen. Die erste Frage ist, wer kann sich von euch noch daran erinnern, wie der frühere Tempel aussah? Also gibt es da noch Menschen, die wissen, wie der alte Tempel aussah? Was ist die Antwort drauf? Ja, es gibt noch solche. In Esra, wo die ähnliche Geschichte erzählt wird, dort steht oder wird berichtet, wie der Grundstein von diesem neuen Tempel gebaut wird. Und dann steht da, dass noch einige Alte da waren, die diesen anderen Tempel, den von Salomo, die hatten den noch im Kopf und die haben geweint, während die anderen sich voll gefreut haben. Also die wussten noch Bescheid, die hatten noch im Kopf, wie der alte Tempel von Salomo in seiner letzten Zeit aussah, bevor er zerstört wurde. Stellt Gott die zweite Frage. Wie sieht der Tempel aus im Vergleich, den ihr gerade baut? Steht, finden wir dort. Und wie seht ihr es jetzt? Also, wie sieht dieser Tempel aus? Was denkt ihr? Ja, wie sah der so aus? Wie ist es im Vergleich zu dem anderen? Und hier ist dieser Punkt. Diese Alten hatten was richtig Schönes im Kopf. Und jetzt haben sie diese Realität gesehen und die war ganz anders. Das finden wir auch in Esra 3,12, dass die eben, die den alten Tempel noch im Kopf hatten, dass sie sehr enttäuscht waren, weil dieser neue Tempel das nicht hatte. Wir werden es gleich anschauen, wie der war. Und dann finden wir, wie Gott das auch ausspricht, was in den Köpfen der Menschen ist. Schauen rein in Vers 3, da sagt er am Ende, ist es nicht wie nichts in euren Augen? Also wir könnten das auch umformulieren und sagen, er ist im Vergleich dazu nichts, oder? Das, was ihr jetzt baut, das ist irgendwie ganz anders, das ist irgendwie lang nicht so, wie ihr dachtet oder wie das, was ihr im Kopf hattet im Vergleich zu diesem alten Tempel. Dieses neue Projekt kam nicht so voran, wie sie sich's gern gewünscht hatten. Salomos Tempel finden wir drei Kapitel lang beschrieben in 2. Chronik 3 bis 5. Da wird aufgelistet, was alles dorthin kam. Dann steht dort, welches Gold sie alles hatten, woher das Gold kam, wie viel Gold, was alles mit welchem Gold überzogen wurde. Und da steht, die ganze Menge an Bronze konnte nicht bestimmt werden. Dort gab es Diamanten, herrliche Werkzeuge und Dekoration. Alles war richtig gut verarbeitet und Gottes Gegenwart war dort. Dieser alte Tempel, der war so prächtig. Und diese Menschen hier, die Gott anspricht, die hatten das noch im Kopf. Jetzt schauen sie vor sich ihr Bauprojekt und sie sind irgendwie enttäuscht. Sie kommen nicht so voran. Beim Abgleich der Realität, die vor ihnen war, mit ihren Vorstellungen wurden sie enttäuscht und wurden sie entmutigt. Frustriert, unzufrieden. Vielleicht haben sie auch angefangen, aufgeben zu wollen, schwach und träge zu werden. Ihre Arbeit drohte ins Stocken zu geraten. Und der erste Punkt, der ist so schön. Gott sieht sein Volk. Gott sieht genau die Situation und Gott spricht die Situation genau an. Das ist so schön. Auch in Kapitel 1 finden wir, dass Gott ja sein Volk anspricht in ihre Situation rein. Sie haben angefangen, sich selber Häuser zu bauen, bevor sie sich um Gottes Reich kümmern. Und Gott spricht es an, wenn sie auf dem falschen Weg sind. Aber Gott spricht sie auch an, wenn sie auf dem richtigen Weg sind. Also während sie schon im Bauen waren und eigentlich getan haben und sie dazu drohen, entmutigt zu werden, spricht Gott sie wieder an und er sieht es. Er nimmt sie wahr. Und Gott sieht auch jeden Einzelnen von ihnen. Er sieht diesen Zerubabel, diesen Jeshua und das ganze Volk. Den ganzen Volk, er spricht sie alle an. Gott sieht, was den Menschen vorgeht. Psalm 139, sehr bekannt. Dort sagt David genau das. Er sagt, du kennst mein Sitzen und mein Stehen, mein Trachten, also mein Inneres, das, was ich will, was ich mir wünsche, das siehst du von fern, Gott. Und Gott sieht es nicht nur, sondern er handelt dann auch und er spricht es auch aus und spricht es an. Gott sieht auch dich heute hier. Die Jahreslosung vom letzten Jahr, hat das so deutlich gemacht. 1. Mose 16, Vers 19, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott möchte, dass du weißt, dass er dich sieht. Das möchte er, dass du weißt, dass er dich sieht, dass er dein Inneres kennt. Es ist ihm nicht verborgen. Das ist sowas Gutes, ist ihm nicht verborgen. Und was so nah an unserem Text ist, Gott sieht auch die Enttäuschung, die vielleicht uns aufkommt, wenn es um ihn und um sein Reich geht in uns. Wenn wir uns vielleicht mehr wünschen, wenn wir das, was wir vor uns haben, wenn es nicht das ist, was wir in unserem Kopf haben, was wir in unserem Herzen haben, was wir gern hätten. Gott sieht es. Gerade dann, wenn wir die Neigung haben, uns in unserer Enttäuschung, in unserem Frust vielleicht zurückzuziehen, wenn die Arbeit ins Stocken gerät, wenn wir aufgeben wollen in gewissen Situationen, wenn wir die Zuversicht verlieren wollen, dann sieht Gott uns. Wir neigen uns zurückzuziehen, weil uns versteht doch irgendwie keiner, wenn wir uns einsam fühlen. Deswegen, dann möchte Gott uns sagen, er sieht dich und er möchte das ansprechen. Er sieht dich nicht wie ein strenger Lehrer, der den Zeigefinger hebt. Er sieht dich wie ein liebender Vater. Gott sieht dich, wenn du auf falschen Wegen bist, wie in Kapitel 1. Aber er sieht dich auch mit guten Wegen, wenn wir vorankommen, aber irgendwie enttäuscht sind. Wenn die eigenen Erwartungen und Hoffnungen vielleicht nicht so in Erfüllung gehen, wie wir es gerne hätten. Gott sieht es und er spricht es an. Er sieht dich in deiner Gemeinde, wenn es um Wachstum geht oder wenn Spannungen da sind, die du vielleicht dir nicht gewünscht hast, wo du nicht so richtig zurechtkommst. Gott sieht Konflikte, Gott sieht auch die Trägheit in dir selber, vielleicht aber auch, wo du drinsteckst, einfach in den Umständen. Gott sieht dich in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Umgang mit deinen Kindern, mit deinem persönlichen Zeitmanagement, mit den Anstrengungen, die das alles so mit sich bringt und auch da wieder diese Unterschiede, der da sein kann in dem, was du gern hättest, wie es läuft, aber wenn es dann ganz anders läuft. Gott sieht dich an deinem Arbeitsplatz mit deinem Chef, mit deinen Kollegen, mit deinen Aufgaben, mit deiner Überforderung, aber auch mit deiner Unterforderung, wo du vielleicht wirklich gute Wünsche hast, aber es irgendwie in der Realität anders aussieht und du dann dazu neigst, enttäuscht zu sein. Gott sieht auch dein eigenes Innenleben, deine heilige Unzufriedenheit, die vielleicht nicht so gestillt wird, deine Heiligung, die dir vielleicht zu langsam voranschreitet, wo du gern mehr hättest. Vielleicht auch, wenn die Freude fehlt, Gott sieht dich auch im Kampf mit deinen Herausforderungen, dort mit deiner Sünde. Er sieht dich und er möchte dir bewusst machen, dass er dich sieht. Er kennt deinen Trachten, dein Innenleben von fern. Hebräer 2,17, Christus wurde in jeder Hinsicht den Brüdern gleich, damit er der perfekte hohe Priester ist, der uns wirklich versteht. Mir ist dann so eingefallen, auch Jesus selber war hier und wurde mit der Realität dieser Welt konfrontiert. Er hat vor sich eine Riesenherde gesehen an Menschen und er wurde innerlich irgendwie bewegt, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Er hat sich bestimmt auch was anderes für sie gewünscht. Und auch er wurde innerlich bewegt. Er kennt es, dieses innere Bewegtsein, das Betrübtsein. Gott sieht dich. Und der Psalm 139, den möchte ich uns so mitgeben, der kann uns da sehr helfen. Wir können gerne mal aufschlagen. Psalm 139. Diesem ersten Punkt, um den abzuschließen. Der Psalm 139, der Vers 2, der ist so schön, da heißt es, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Also, dass wir das Gott auch zusprechen und vor Gott bringen, Gott, du siehst mich. Und dann mit den letzten zwei Versen, die können wir zu unserem Gebet machen und sagen, Gott, erforsche mich Gott, also Vers 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf deinem ewigen Weg. Also wir Gott auch bitten, dass er das auch uns zeigt, wie es uns wirklich geht und dass er uns den guten Weg führt. Was ich so schön finde in unserem Text, Gott sieht uns nicht nur, oder Gott sieht sein Volk nicht nur, sondern es ist noch viel mehr. Gott ist bei seinem Volk. Das ist der zweite Punkt, die Verse 4 bis 5. Gott spricht jetzt genau da rein. Okay, was sagt Gott? Wir schauen mal rein. Vers 4, er sagt, und nun sei stark. Serubabel, sei stark, Jeschua, und seid stark, alles Volk des Landes, und arbeitet. Also Gott fordert sein Volk auf, stark zu sein. Alle sollen stark sein, sollen Kraft haben, sollen dranbleiben, sollen innerlich motiviert werden. Und dann fordert er sie auf, auch weiter zu arbeiten. Und am Ende von Vers 5, schaut mal rein, sagt er, fürchtet euch nicht. Also sie sollen nicht furchtlos sein, sollen keine Angst haben, sich keine Sorgen machen, sondern sie sollen furchtlos sein, sich nicht fürchten, zuversichtlich sein. Aber wie kommt es dazu? Wie kann Gott ihnen jetzt einfach sagen, dass sie stark sein sollen, arbeiten sollen? Ich meine, das Volk war doch irgendwie aus guten Gründen enttäuscht, oder? Also sie waren viel weniger als damals beim Tempelbau und es war einfach nicht so, wie sie es gern gehabt hätten. Das ist doch ein guter Grund. Warum sollen sie jetzt wieder gestärkt an die Arbeit gehen? Und Gott sagt hier, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Gott sagt, seine Gegenwart ist der Grund, all die guten Gründe, die das Volk dazu bringt, enttäuscht zu sein, die sollen sie alle über Bord werfen, eben weil Gott da ist. Aber Gott, du siehst doch auch unsere Gedanken. Gott, du siehst doch, dass die Arbeit richtig anstrengend ist, die wir hier leisten, wo wir dein Haus aufbauen. Und Gott, du siehst auch, dass wir einfach nicht so vorankommen, dass das Ergebnis so mangelhaft ist im Vergleich zu dem, was einmal war. Gott, du siehst, dass wir so wenige sind, dass es so schwer ist und dass wir mit den wenigen, wo wir sind, dass wir doch niemals das hinbekommen werden, wie wir das uns vorgestellt hatten. In 2. Chronik 2, nun Vergleich, finden wir, Salomo hatte 150.000 Lastenträger und Steinhauer. 150.000, dieses ganze Volk, was zurückgekehrt war mit Kindern und Frauen, 50.000, also ein Drittel davon. Und Salomo hatte dreimal so viele und die waren nur für diese Arbeit da. Und Salomo hatte alles im Überfluss. Bronze konnte man nicht zählen. Alles Wertvolle war wie Steine auf der Straße. Also Salomo hatte alles. Rechnet es mal hoch. Wie lange sollen die jetzt da noch bleiben? Ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Was hätte diesem Volk jetzt wirklich geholfen? Stell dich mal vor, dieses Volk hätte die Nachricht bekommen, alle anderen Juden, die noch verstreut waren, würden sagen, okay, wir kommen zurück nach Jerusalem und alle Juden versammeln sich jetzt dort und bauen dort gemeinsam diesen Tempel. Alle, das heißt nicht nur 50.000, sondern viel mehr. Was meint ihr, wie wäre es dem Volk ergangen? Die hätten sich bestimmt gefreut, oder? Es kommen noch mehr, es geht richtig voran. Stell dich mal vor, der damalige Herrscher Darius höchstpersönlich, hätte gesagt, liebes Volk, ich komme ganz persönlich auf eure Baustelle. Ich bringe die allerbesten Bauarbeiter und Handwerker mit. Wir kommen alle zu euch auf die Baustelle und wir bringen das Projekt richtig voran. Was meint ihr, wie wäre es dem Volk ergangen? Die hätten sich bestimmt richtig gefreut. Die wären in Jubelgeschrei ausgebrochen. Diese Botschaft, es wäre eine Freudenbotschaft gewesen und die wären sehr zuversichtlich geworden und hätten mit ihrem ganzen Mut und ihrer ganzen Stärke weitergearbeitet. Aber das finden wir nicht in unserem Text. Wir finden keine von beiden Botschaften. Wir finden eine viel gewaltigere Botschaft. Viel herrlicher. Vers 4b, da sagt Gott, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Die gewaltige und herrliche Botschaft ist, dass der Herr der Heerscharen, dass er selber gegenwärtig ist. Wir wollen uns jetzt genauer anschauen, was heißt es? Herr der Heerscharen. Diesen Namen finden wir im ganzen Buch Haggai in 2 Kapiteln 14 Mal. Herr der Heerscharen. Allein in unserem Text 6 Mal. 9 Verse 6-mal Herr der Heerscharen. Gott möchte, dass sein Volk weiß, dass er der Herr der Heerscharen ist. Herr der Heerscharen bedeutet in erster Linie, dass es ein Heer gibt und dass Gott der Herr über dieses Heer ist. Das heißt, dass er die Verfügungsgewalt über eine große Menge an Wesen, an Engelwesen hat, über eine große Armee. Sehr eindrücklich ist diese Geschichte aus 2. Könige 6, wo der Elisa mit seinem Knecht morgens aufwacht und die ganze Stadt Samaria von einem riesigen Kriegsheer umzingelt ist. Und der Knecht ist sehr enttäuscht und sehr entmutigt. Und dann betet der Elisa und sagt, Gott, bitte öffne ihm die Augen, damit er was sieht? Dann sieht er dieses Heer und er sieht feurige Wagen, die viel mehr sind. Und er ist sehr getröstet dadurch und sehr motiviert. Jesus selber spricht auch und sagt im Neuen Testament, er könnte Gott bitten, er würde ihm 12 Legionen Engel bringen. Gott, der Herr der Herrscher, er ist allmächtig, hat ein riesiges Heer. Und diese Botschaft, dass dieser Herr, der diese Verfügungsgewalt über dieses Heer hat, dass er da ist, die gibt seinem Volk richtig viel Mut. Und es ist so viel besser, als wenn alle Könige der Welt zusammen mit ihren besten Bauarbeitern auf dieser Baustelle gewesen wären. Vers 5 sagt, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten auszuckt, und mein Geist bleibe in eurer Mitte. Gott sagt, mit seinem Wort und mit seinem Geist ist er hier. Mit seinem Wort, was meint er damit? Gott hat damals in Ägypten mit seinem Volk einen Bund geschlossen und hat ihnen seine Treue versprochen. 2. Mose 19 lesen wir, dass sie ausziehen und dass er sagt, dass er sie herausgeführt hat und dass sie nun seine Gebote halten sollen und dass Gott selber diese Menschen zu seinem Volk machen wird. Und dann später, das ist so eine schöne Stelle, schlagen wir auf, 5. Mose 7. Schlag mit mir auf. 5. Mose 7. Dort finden wir ein wunderbares Versprechen von Gott an sein Volk. 5. Mose 7. Ich möchte ab Vers 6 lesen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die aus dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Warum hat Gott sie rausgeführt? Weil sie besser waren als die anderen? Weil sie toller waren? Weil sie schöner waren? Weil sie gehorsamer waren? Nein! Gott hat sie erwählt wegen seiner Liebe zu ihnen, weil er sich für sie entschieden hat. Er wusste genau, wie sie sein würden, aber er hat versprochen, ich werde euch treu sein, ewig treu sein. Mein Wort, dieses Wort, ich bin treu, ist bei euch, Leute dort auf dieser Baustelle. Es geht um seinen Namen, deshalb wird er treu sein. Mein Wort bleibt. Einerseits dieses Versprechen der Treue, aber andererseits auch sein Wort, seine Gebote als Orientierung, die ewig Bestand haben, die immer wahr sein werden, die immer bleiben werden. Die bleiben in eurer Mitte. Und dann sagt er, sein Geist, mein Geist wird bei euch sein. In Sacharja 4, 6, was zur ähnlichen Zeit spielt, da heißt es über den Geist, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Die Dinge, die geschehen, die wirklich bewegt werden, wo wirklich was passiert, ist nicht durch Macht und auch nicht durch Kraft, sondern Gott durch seinen Geist bewirkt Sachen und bringt seinen Plan zum Ende. Wir finden ganz oft im Alten Testament, dass Gottes Geist auf einen Menschen kommt und dass dieser Mensch dann befähigt wird, was zu tun. Gerade bei der Stiftshütte, beim Bau, wo Gott besondere Menschen eben durch seinen Geist, so wo es so steht, dass er sie da begabt. Aber hier finden wir das anders. Es steht tatsächlich, mein Geist bleibt in eurer Mitte. Was heißt es? Gottes Geist ist ja nicht so sichtbar gewesen, dass wir ihn jetzt sehen könnten, wie zum Beispiel bei der Wolke in der Wüste. Aber der Geist steht doch für Leben, steht für Dynamik, steht für die Gegenwart des lebendigen Gottes. Er will durch seinen Geist wirken und arbeiten. Und er macht es. Das sehen wir immer. Wenn sein Geist auf Menschen kommt, dann passiert was. Dann wird Gottes Reich gebaut. Gottes Geist leitet und befähigt die Menschen, sein Werk zu vollbringen. Also wir halten hier fest, Gottes Gegenwart gilt, oder diese Gegenwart, die gibt seinem Volk Stärke, Kraft eben zur Arbeit. Und Gottes Gegenwart soll auch die Furcht nehmen, die Furcht vor Scheitern, vor Herausforderungen. Und was so schön ist, Gott ist mit dir noch viel mehr als mit dem Volk damals. Wenn du sein Kind bist, dann ist Gott viel herrlicher bei dir in deinen Herausforderungen, als er damals war. Durch Jesus kam Gott selber auf die Erde und hat gezeigt, wie er ist. Und dann wurde Jesus Christus, hat den Himmel verlassen und er wurde vom Vater verlassen, sodass sein Volk niemals mehr verlassen wird vom Vater. Wir haben nicht nur sein Wort, wie die Tora und Überlieferung, wir haben es vollkommen allgenügsam hier bei uns. Wir haben eine Bibel in unserer Mitte. Und dieses Wort, es ist nicht nur in unserer Mitte. Gottes Wort ist nicht nur hier in unseren Händen, sondern Gott sagt über den neuen Bund, ich werde mein Gebot auf eure Herzen schreiben. Wir haben es in unser Herz bekommen und ich werde bewirken, dass ihr darin wandeln werdet. Das ist was ganz anderes, als einfach nur vor uns zu haben. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Nicht nur so irgendwie unter uns, sondern in uns rein. Jesus sagt, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Also Jesus selber verspricht es. Und dann schickt er den Geist. Das ist nicht nur, ich bin mit euch, sondern Christus in uns. Kolosser 2, 27, das ist die Hoffnung, die herrliche Hoffnung, die wir haben. Kolosser 2, 27, Christus in uns. Nicht nur in eurer Mitte, nein, Gottes Geist ist in dir, wenn du sein Kind bist. Er hat in dir Wohnung bezogen, er wird immer sein. Gottes Geist als Versiegelung, wir gehören garantiert zu Gott, wir sind sein, garantiert. Eine Anzahlung auf die anstehende Herrlichkeit, die kommen wird, garantiert. Und Gottes Geist, er bezeugt uns selber, dass wir Gottes Kinder sind und er hilft uns beten und noch vieles mehr. Noch viel mehr als damals ist Gottes Gegenwart heute ein Grund zur Ermutigung, uns zu stärken. Also innerlich wieder Kraft zu tanken, innerlich wieder stark zu sein für die Herausforderungen, in denen wir drinstecken. Uns zur Arbeit zu befähigen. Da steht Arbeit. Auch wir sollen uns wieder zur Arbeit aufraffen und befähigt werden, weiterzumachen, dran zu bleiben und uns Kraft zu geben, um das Anstehende eben anzugehen. Und fürchtet euch nicht. Gottes Gegenwart heute soll auch uns die Furcht nehmen. Wir finden in der Bibel nirgendwo, dass Gott sagt, fürchtet euch. Wir finden immer genau das Gegenteil. Wenn Gott spricht, sagt er immer, fürchtet euch nicht. Genauso auch hier, fürchtet euch nicht. Wenn Gott da ist, bei seinem Volk, soll uns immer Angst und Sorgen nehmen und uns viel mehr Zuversicht geben und Freude geben. Was denkst du, ganz persönlich, in deinen Umständen würde dir jetzt wirklich helfen? Was müsstest du, oder was an deinen Umständen müsste man drehen, dass es dir besser gehen würde, dass es besser wäre? Was müsste aus deinem Leben vielleicht weggenommen werden, dass es besser wäre? Oder was müsste reinkommen in dein Leben? Welche Menschen bräuchtest du jetzt in deiner Situation? Welche Fähigkeiten sollten diese Menschen vielleicht mitbringen? Gute Handwerker wie damals? Wessen Gegenwart? Wessen Zuneigung? Wessen Liebe und wessen Trost würden dir jetzt gerade wirklich helfen in deinen Herausforderungen? Ist Gottes Gegenwart nicht weitaus besser? Übertrifft die Gegenwart des Herrn der Heerscharen und sein Geist in uns nicht all unsere kühnsten Wünsche und Vorstellungen? Es gibt nichts Besseres, als dass der allmächtige Gott, der Schaffer, Erhalter, Herrscher und Vollender aller Dinge und Menschen auf deiner Seite ist. Er hat dir vergeben. Es gibt nichts Besseres, als dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir Frieden haben mit ihm. Und er ist dir ganz nahe, das spricht er dir zu durch sein Wort. Er ist nahe, er hat Wohnung in dir bezogen und er hat dir sein Wort gegeben, er hat es auf dein Herz geschrieben und er heiligt dich. Ich bin der Gott, der dich heiligt, sagt er. Und er ist dir immer nahe. Kein Mensch, kein Umstand kann dir mehr Trost und Ermutigung zusprechen als die Gegenwart von Gott selbst. Wir schlagen mal auf den Psalm 46, wo das auch sehr eindrücklich beschrieben wird. Psalm 46. möchte ich die ersten 6 Verse dazu vorlesen. Dann steht: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes und die Heiligste, der Wohnstätte des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Allein in diesen Psalmen finden wir schon krasse Umstände. Wir finden eine Erde, die wankt, die total unbeständig ist, wie unsere Realität heute bei uns. Wir finden Berge, die beben, die wanken, die ins Meer fallen. Aber wir finden einen Gott, der Zuflucht gibt und ein Volk, das sich diesen Gott zur Zuflucht macht. Und dann, der Vers 6 ist so schön, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gottes Volk kann dort Ruhe finden, wirklich ruhig sein mit diesem Gott an ihrer Seite. Welcher Umstand in deinem Leben könnte den Gott des Allmacht aushebeln? Deine Umstände, egal wie schlimm sie sind, und Umstände können so schlimm, so herausfordernd, so schmerzhaft sein, so ungünstig sein und so leidvoll sein, aber Gott ist der Herr darüber, das spricht dir uns zu. Und Gott ist dir nahe, Gott erliebt dich, er liebt sein Volk und er liebt es, sich über dich zu erbarmen. Und er sagt uns, dass er dir nichts auferlegen wird, was du nicht tragen kannst. Keine hässliche Gewohnheit, kein kaltes Herz, keine schlimme Sünde, kein verkorkstes Leben, kein herzzerreißendes Leid ist für diesen Gott ein zu großes Problem. Die Bibel ist doch genau davon so voll, dass dieser Gott es sich, dass er es liebt, sich über den schlimmsten Sünder zu erbarmen und dass er den Leidenden so nahe ist. Daher, lass dich stärken durch diese Wahrheit, dass Gott nahe ist. Fasse Mut, sei stark, werf deine Zuversicht nicht weg, sondern werf sie auf den Herrn, werf deine Sorgen auf ihn und häng dein Herz an ihn. Gott sieht sein Volk. Gott ist seinem Volk nahe. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Versen. Gott wird sein Volk retten. Ich möchte die Verse lesen, 6-9. Denn so spricht der Herr der Herrscharen noch einmal. Wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. An diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Gott zeigt jetzt, wie er sein Volk in Zukunft retten wird. Bei all den verschiedenen Möglichkeiten und Details, die jetzt in diesem Text stecken, möchte ich vor allem auf die sehr eindeutigen Dinge eingehen. Die wichtige Frage ist, was hat diese Botschaft bei dem Volk bewirkt? Was hat Haggai damit vorgehabt? Was wollte Gott seinem Volk wirklich mitgeben? Und wir sehen, dass diese Worte, dass sie ein Riesentrost sind für dieses Volk, weil Gott hier zwei Dinge sehr, sehr deutlich macht. Gott macht sehr deutlich, dass er über die Zukunft bestimmt. Und er ermutigt so sehr dadurch, dass er sagt, er wird die Zukunft so viel herrlicher machen, dass die ganze Vergangenheit in Schatten gestellt wird. Wir sehen einen ersten Punkt. Gott sieht die Zukunft und Gott kennt die Zukunft. Das sehen wir darin, dass Gott über die Zukunft spricht. Er kann nur darüber sprechen, wenn er sie kennt, wenn er weiß, was passieren wird. Er spricht darüber. Er sagt, was passieren wird in nächster Zeit. Aber Gott kennt die Zukunft nicht nur, sondern Gott bestimmt die Zukunft. Er ist der Handelnde. Schaut mal mit rein. Wir lesen, dass Gott sagt, ich werde erschüttern. Himmel, Erde, Meer und das Trockene. Ich werde erschüttern. Ich werde Nationen erschüttern. Gott handelt. Ich werde es machen. Und dann sagt er, ich werde dieses Haus füllen. Gott wird der Handelnde sein. Es wird nicht einfach irgendwas passieren. Gott, der Herr der Herrscharen, er ist der Handelnde, der andauernd Handelnde in der Zukunft. Okay, was tut Gott? Was macht er dort? Gott sagt, dass er erschüttern wird.
Gott will etwas irgendwie Unerwartetes machen. Erschütterungen kommen immer unerwartet. Damit rechnet keiner. Und dann sehen wir, dass sie von universellem Ausmaß sind. Himmel, Erde, Meer, Trockene, die ganze Schöpfung, alle Menschen. Es wird irgendwie gravierende Folgen haben. Und dann sagt er, dass er die Kostbarkeiten, dass die, dass etwas richtig Schönes kommen wird, diese Kostbarkeiten, das Begehrenswerte aller Nationen wird kommen. Und Gott selbst wird dieses Haus, diesen Tempel mit Herrlichkeit, mit Pracht füllen. Trotz all dem Unerwarteten, was so passiert, dieses vielleicht auch Herausfordernde, dieses Schlimme, wenn Erschütterungen passieren, vergisst Gott sein Volk nicht, sondern er wird sein Volk, er wird dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und Gott macht sehr deutlich, Vers 8, schaut mal rein, mein ist das Silber, mein das Gold, spricht der Herr. Ihm gehört alles. Er ist der Herr über alles. Alle Schätze der Welt sind sein. Dieses Volk, das entmutigt war, weil Salomos Tempel so viel Gold hatte und sie irgendwie nicht. Gott sagt, mir gehört alles. Mir gehört alles. Es ist ein kleines für ihn, Gold zu geben. Es ist ein kleines für ihn, mit wirklicher Herrlichkeit zu füllen. Es wird so deutlich, Gott ist der souverän, aktiv handelnde Gott der Zukunft. Und dann sagt er, er wird die Zukunft so gestalten, dass die Vergangenheit in den Schatten gestellt wird. Er sagt, er hat etwas viel Größeres vor als das Frühere. Also auch dieser Tempel, so herrlich er auch war zu Salomos Zeiten, das, was kommen wird, ist so viel besser. Gott sagt, ich werde Frieden schaffen im letzten Vers. Ich werde Frieden geben an diesem Ort. Frieden geben und Heil geben an diesem Ort. In die Situation hier auf dieser Baustelle, wo das Volk das vor sich hat, die haben diese vielleicht für sie enttäuschende Realität vor sich, wo sie entmutigt sind. Dort spricht Gott hinein und sagt, liebes Volk, das einmal kommen wird, es wird so viel besser sein, als das, was ihr euch in euren kühnsten Träumen überhaupt nur ausmalen könnt, wie ihr einen Tempel bauen würdet. Und er sagt, seid stark, arbeitet, weil das, was ich schaffen werde, wird so viel besser sein. Die Zukunft wird es weit in den Schatten stellen. Und so, wie Gott auch damals Herr über die Zukunft seines Volkes war, so ist Gott auch heute der Herr über deine Zukunft. Und Gott wird auch dich letztendlich erlösen, wird dir vollkommenen Frieden bringen. Deine Zukunft, die ist in Gottes Hand. Deine Zukunft ist in Gottes Hand und damit auch deine Gegenwart, wo du gerade stehen trägst. Und die Zukunft ist nicht nur in Gottes Hand, sondern auch in deiner Zukunft ist Gott, der gnädige Gott, der aktiv Handelnde. Und er verheißt uns, nur Güte und Gnade werden dir folgen dein Leben lang. Er ist der aktiv Handelnde. Deine schönsten Erinnerungen an die Vergangenheit, an der Sonnenuntergang, am Meer, wunderbare Zweisamkeit, deine schönsten Momente in der Gegenwart, deine kühnsten Träume, deine wunderbarsten Sehnsüchte, die du so in dir hast, wo du die Sachen wirklich wünschst, wo du vor dich her träumst, das alles wird in den Schatten gestellt werden von dem, was Gott einmal schaffen wird in deiner Zukunft. Sie wird das alles bei Weitem übertreffen. Gottes Wort verheißt uns eine atemberaubende Zukunft. Daneben wird alles verblassen. Alles. Alles. Auch das größte Leid, das wir so erleben. Die großen Sorgen, die wir so haben, die uns beschäftigen, die uns erdrücken manchmal. Die großen Nöte, die so dringlich sind, wo wir sehr zu kämpfen haben. All das wird, wie Bibel sagt, nicht mehr ins Gewicht fallen. Wenn wir so eine Waage haben, wo du all das drauflegst, was so leidvoll ist und so schwierig ist, Gott sagt, es wird nicht ins Gewicht fallen. Die Herrlichkeit auf der anderen Seite wird diese Waage so enorm nach unten drücken, dass du kannst alles da drauflegen, es wird einfach nichts bewirken. Es wird keinen Unterschied machen. Es wird nichts von dem aufheben, was einmal so herrlich sein wird. Nicht ins Gewicht fallen. Unser Text sagt, größer wird die zukünftige Herrlichkeit sein. Ich werde Frieden schaffen, vollkommenen Frieden. Keine Sünde, kein Leid, keine Tränen mehr, kein Tod mehr, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz. nur Herrlichkeit. Nur Herrlichkeit. Daher werft eure Zuversicht nicht weg, denn sie hat eine große Belohnung. Unsere Zuversicht, die wir hier haben, sie hat eine große Belohnung, die aussteht. Und das absolut Herrlichste wird sein, wir werden Jesus selbst sehen. In Johannes, 1. Johannes 3, 2 finden wir genau diese Verse, die uns das sagen. 1. Johannes 3, Vers 2, ich lese ihn uns vor. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar, also noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wir werden Jesus sehen, wie er ist. Du wirst einmal Jesus sehen, wie er ist. Du wirst sein Angesicht sehen und dort Freude in Fülle haben. Ewige Liebeserweise auskosten. Seine Schönheit, die wird uns zum Staunen bringen und wir werden dort in dieser Gegenwart von Jesus genau das finden, wonach wir uns alle in unserem Inneren ganz tief wirklich gesehnt haben, und zwar an diesen Ort zu kommen, an diesen Platz zu sein, für den wir ursprünglich erschaffen wurden, Gott wirklich in der Gegenwart anzubeten, unseren herrlichen Gott anzubeten und nah bei ihm zu sein und sich über seine herrliche Rettergnade zu freuen. Und diese Wahrheit, sie soll auch uns, sie soll in unser Leben hineinkommen, unsere Realität heute hier, wo wir sitzen, wo wir im Alltag drinstecken, und sie soll uns genauso wie damals diesem Volk Mut geben und Kraft geben und uns stärken für unser Leben, für unseren Alltag hier, uns aufzubauen, für ihn zu leben und uns auf seine Baustelle zu begeben und dort zu bauen. Ich möchte auf den Punkt bringen, nochmal zusammenfassen. Wir haben gehört, dass Gott sein Volk sieht, das enttäuscht ist von der Realität, die vor ihnen ist, weil sie sich in ihrem Inneren, in ihrem Trachten, in ihrem Kopf, weil dort was anderes ist, weil sie entmutigt sind und es geneigt haben, aufzugeben. Und Gott spricht ihnen zu, dass er sie sieht. Gott spricht ihnen zu, dass er bei ihnen ist. Und diese Wahrheit, dass dieser Gott, der Herr der Herrscher, dass er bei ihnen ist, die gibt so viel Mut und Kraft zu arbeiten. Und Gott geht noch drüber hinaus und sagt ihnen auch die Zukunft. Ich bin der Herr über die Zukunft. Ich werde bei euch sein, ich werde euch zu mir holen. Und es wird so herrlich sein. Möge Gott, das, was wir gehört haben, diese Wahrheiten, dass er uns sieht, dass er bei uns ist, dass uns eine wunderbare Zukunft ansteht, möge uns das wirklich ermutigen und stärken für unseren alltäglichen Alltag und auch für unsere Arbeit an seinem Reich. Amen.